Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zurück zu Formula Nerd, den Formel 1 Fan Podcast nach dem großen Preis von Monza 2024. Ja, die Scuderia ist wieder da. Sie feiert einen furiosen Sieg von Charles Leclerc. Allerdings, wie das Ganze dazu kam, da kommen wir später zu. Und haben am Anfang erstmal ein paar, ja, ich sag mal, Ereignisse für euch, die vor dem Rennen passiert sind. Aber Marc, erstmal die Frage an dich. Wie hast du das ganze Rennwochenende verfolgt?
Ja, wie immer. bei mir war es tatsächlich, musste ich ausnahmsweise auch mal das Rennen ein bisschen verspätet gucken, weil ich sowohl Samstag im Zug unterwegs war, da hat mein WLAN aber zum Glück für das Qualifying gereicht. Und Sonntag, wie das ist, wenn man durch halb Deutschland mit Bimmelbahnen fährt, ja, wusste ich, das WLAN wird nicht 1,5 Stunden reichen fürs Rennen. Und dann, keine Ahnung, wenn man mittendrin nicht weiter gucken kann und man hat ja hier auch nicht überall Empfang und so, dann habe ich gedacht, komm, Handy in Flugmodus, ich lese im Zug was und sobald ich zu Hause bin, kann ich dann das Rennen gucken. So habe ich es dann auch gemacht, habe es geschafft, nicht gespoilert zu werden vorher, habe es also quasi wie live erlebt, hat sich ein bisschen anders angefühlt, natürlich, wie es immer ist. Also ich habe alles mitbekommen, nur ein bisschen zeitverzögert. Wie war es bei dir?
Qualifying habe ich live gesehen, Trainings halt so ein paar Zusammenschnitte. Und das Rennen habe ich auch wieder so ein bisschen real life geguckt, weil wieder Fußball war und das Spiel eben dann immer so ein bisschen dauert, was ich bis 15.20 Uhr, 15.25 Uhr. Und dann gucke ich das Ganze so ein bisschen zeitversetzt dann in der Aufnahme. Und was mich immer wundert, wie hast du das geschafft, so lange ohne irgendwelche Ergebnisse oder News zu bleiben? Weil ich habe gesehen, du warst ja kurz mal auf Instagram online. Das ist ja ganz schön gefährlich, knapp, ne? Dass du da...
Ja, da war's wirklich knapp. Also ich hatte... ich habe einfach nicht auf mein Handy geguckt. Also ich habe zum Glück in meinen ganzen Social-Media-Apps sowieso keine Benachrichtigungen an. Also
mich und erreicht keine Stories sowieso anklicken. Und, ja.
Genau, richtig. Okay. Und dann bin ich aber dann so aus Reflex irgendwie, weil mir gerade langweilig war. Ich glaube, ich stand am Gleis und habe auf den nächsten Zug gewartet und hatte so 5 Minuten und wollte dafür nicht extra mein Buch wieder aus dem Rucksack holen. Und dann bin ich so aus Reflex auf Instagram gegangen und habe als erstes Foto tatsächlich Monza gesehen und da war das Rennen auch schon rum, aber ich habe nur gesehen, wie die ganzen Fans auf Start und Ziel waren, als sie die Strecke gestürmt haben und mehr habe ich nicht gesehen und da konnte ich zum Glück nicht drauf schließen, wer da gewonnen hat oder wer auf dem Podium stand, weil so oder so passiert das ja jedes Jahr in Monza, dass die Fans da stehen und jedes Jahr ist der Großteil Ferrari-Fan so, das ist die stehen da auch, wenn Ferrari nicht auf dem Podium ist, von daher hat mir das jetzt nicht den Ferrari-Sieg vorweggenommen. Ich habe mir da einfach nichts bei gedacht. Aber ja, war schon knapp. Das mit Instagram, da habe ich einmal nicht dran gedacht.
Ich sag mal, den Ansturm auf die Zielgerade warst du dir auch gewohnt, denn du warst ja letztes Jahr sogar live vor Ort in Monza. Wen das nochmal so interessiert, kann gerne die Folge aus der letzten Podcast-Staffel beziehungsweise von letzter Saison anhören. Da hast du ja ein bisschen berichtet, wie so das Ganze drumherum ist. Ist auch sehr interessant. Also wer das nochmal hören möchte, schaltet da gerne noch ein. Und ja, wir schalten jetzt wieder live zurück in die Folge. Und bevor wir uns um das Sport hier kümmern oder uns überhaupt um die F1-Fahrer kümmern, müssen wir noch über was Kurioses reden, denn wir reden selten über das Safety Car und Bernd Mailänder. Ja. Aber diesmal gab es einen kleinen Vorfall, sehr ungewöhnlich, nicht wie man es eigentlich häufig so kannte von früher im Mercedes, sondern diesmal war der Aston Martin am Start als Safety Car. Marc, was ist da vorgefallen?
Ja, da hatte Bernd Mailänder auch so einen kleinen Ausritt, beziehungsweise das sah schon recht heftig aus, ne, wie er da eingeschlagen ist. Mhm. Also das war, müsste am Donnerstag gewesen sein, ne? Also nicht
stimmt, ja, das war
Freitag,
schon ein bisschen früher, ja.
Ja, und das Safety Car fährt dann immer ein paar Runden. Ich weiß noch, in Baku, da waren wir auch schon die Woche vorher, da hatte ich das live gesehen auch mal, wie am Donnerstag das Safety Car da schon Runden dreht und so. Und ja, das sieht natürlich im Fernsehen dann immer so langsam aus, gerade auch im Vergleich zu den Formel-1-Autos. Aber das Safety Car ist nun mal deutlich langsamer als die Formel-1-Autos. Aber trotzdem musste Herrn Bernd Mailänder schon so ein bisschen pushen, ne? Das ist jetzt nicht ohne. Und ja gut, wie das halt ist, wenn ein Rennfahrer das Auto pusht, da kann man auch mal ein bisschen über das Limit gehen und das ist dann wohl passiert. Und ja, er wollte es, glaube ich, driften. Das sah ein bisschen so aus, als ob das so ein kleiner Drift werden sollte. Hat nicht so funktioniert. Ist dann
durchgeschwitzt. Meinst du wirklich, der wollte eine Show machen?
Ja, das ist ab und zu wird da wirklich gedriftet, einfach um die Asphaltverhältnisse
gut, ein bisschen klar, zu testen. Gut, klar, musst du auch so testen, da hast du recht.
Genau, richtig, wie das halt, ja. Genau. Also bei Formel-1-Autos ist jetzt Drift nicht so das Ding, aber ab und zu wird da schon mal, gerade jetzt so in Baku hatte das nicht gemacht, weil da die Wände dafür ein bisschen zu nah sind. Ja, gut, ja. Aber auf anderen Strecken sieht man ihn dann häufiger mal driften und ja, da ist das Auto dann doch schneller ausgebrochen, als es sollte, durchs Kiesbett in die Reifenstapel und sogar heftiger Einschlag. Aber da hat auch irgendwas im Auto nicht gestimmt, hat er gemeint. Ja. Das lag nicht an dem neuen Asphalt in Monza, meinte er. Er hat eigentlich, wie er meint, auch jetzt keinen krassen Fahrfehler gehabt oder so. Irgendwas im Auto hat da nicht gestimmt. Und die haben das dann zurück nach Großbritannien in die Factory geschickt, um das Auto zu untersuchen, was da kaputt gegangen ist vorher, was da gebrochen ist beim Einlenken oder so. Ja, aber es sah erstmal ein bisschen ungewöhnlich aus, dass ein Safety Car da so heftig einschlägt.
Ja, also ich habe auch gedacht, sehr ungewöhnlich, gerade bei Bernd Mailänder. Ich glaube, der ist ja schon über 25 Jahre dabei oder so, ne?
Ja, ich glaube.
Also, ja. Das ist ja schon heftig. Also, ich bin ja quasi auch mit dem aufgewachsen als Safety-Car-Fahrer.
Ne? Ja, also ich kenne keinen anderen beim Namen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob Leo Lack noch mal Safety-Car gefahren ist oder so. Nee, aber ja, also, aber es ist ja auch, glaube ich, so, dass ein Ersatz-Safety-Car auch immer mit an der Strecke ist, ne? Also für genau, den Fall der Fälle, dass eins mal ausfällt, ist da immer für Nachschub gesorgt. Ja, und ja, wir bleiben beim Thema Crashs in der Formel 1, gehen jetzt allerdings zu einem Fahrer, auch einen Fahrer, der jetzt verkündet worden ist, nämlich Andrea Kimi Antonelli wird nächstes Jahr im Mercedes sitzen, an der Seite von George Russell. Dazu kommen wir gleich, auch was du dazu hältst, zu der Entscheidung. Der durfte jetzt schon mal im ersten freien Training ran. Allerdings nicht ganz so lang, wie er sich das vorgestellt hat.
Ja, da hat er selbst für einen kurzen Arbeitstag gesorgt. Der ist auch gut eingeschlagen.
Ja, in der jetzt fällt mir der Name der Kurve nicht ein, kurz vor Start.
Was sind Parabolika?
Parabolika, richtig.
Beziehungsweise, die hat jetzt, offiziell hat die jetzt auch einen anderen Namen irgendwie, aber es wird immer Parabolika bleiben.
Auf jeden Fall. Und ja, mir kam es so ein bisschen vor, der war halt übermotiviert, der wollte alles reinhauen, ne? Und dann, ja, war er da vielleicht ein bisschen schnell unterwegs und hat dann die Kontrolle verloren. Sehr schade. Tote Wolf hat dann direkt am Boxenfunk dann auch gesagt, hier, alles okay, kein Problem. Und ja, erst danach wurde dann auch der Wechsel verkündet, offiziell. War Antonelli dann natürlich erstmal beruhigt, dass das jetzt keinen Einfluss genommen hat. Aber gut, ja. Ich meine, wenn man sich einem Fahrer sicher ist, dann sollte sowas auch keine Rolle spielen. Ja. Aber ja, wie ist denn so deine Meinung zu der Entscheidung? Ja, doch die mutige Entscheidung, die Mercedes angekündigt hat. Ich würde schon in die Kategorie zählen.
Ja, würde ich auch sagen. Das ist jemanden zu holen, der die Formel 3 übersprungen hat. Mhm. Jetzt in der Formel 2 eine ganz gute, aber nicht absolut überragende Saison gefahren hat. Aber doch schon eine ganz gute Saison für das erste Jahr in der Formel 2. Ja, ich finde das aber gut. Also ich finde so mutige Entscheidungen eigentlich nicht schlecht. Ich meine, irgendwie haben wir Max Verstappen auch so einer mutigen Entscheidung damals zu verdanken gehabt, weil der hat ja die Formel 2 übersprungen damals und war auch noch sehr, sehr jung. Und finde ich gut. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, wie schnell man auch Fahrer ersetzen kann nach einer halben Saison oder so. Also jetzt angenommen, das geht komplett nach hinten los. Mercedes hat ein konkurrenzfähiges Auto und Antonelli liefert da gar nicht ab oder so, dann findet man da bestimmt auch irgendwie noch einen Ersatz für oder kann was anderes ausprobieren. Aber prinzipiell finde ich es gut. Ja, natürlich so ein bisschen so diese ganz kleine Hoffnung, vielleicht doch Mick oder so, aber das war, glaube ich, eh immer unrealistisch, ja. Ne?
Oh, Mick hätte ich auch noch einen Take zu, aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen, da müssen wir ein andermal drüber sprechen, was das Thema Mercedes betrifft, ne? Und also ich finde, Antonelli ist auch ein mega interessanter Typ einfach, bin sehr, sehr gespannt, was der nächste hier abliefert. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, aber das hatten wir auch beim Verstappen so, war theoretisch auch damals, als ein Hamilton dann in die Formel 1 kam, war ja auch ein Rookie, ist direkt in ein Top-Team eingestiegen. Ein bisschen die Gefahr, dass man ihn vielleicht verbrennt, wenn halt da Fehler passieren. Und man muss damit rechnen, dass ein Rookie Fehler macht, vielleicht auch mal Schäden verursacht, die ein bisschen teurer sind. Aber das ist ganz normal und ich glaube, da muss man ihn einfach stärken. Das einzige Problem sehe ich so ein bisschen dabei, wer sein Teamkollege ist. Ich weiß nicht, ob George Russell so der Leader ist für so einen Rookie. Ich kann halt Russell auch gar nicht einschätzen. Vielleicht gebe ich ihm da auch Unrecht. Ich hätte zum Beispiel einen Antonelli neben einem Hamilton. Hätte ich eher gesagt, dass das passt. Aber das ist, kann ich von außen auch schlecht bewerten. Ne?
Ja, im Prinzip kann das keiner von uns sehr richtig. Ja, hast du recht. Was dahinter den, ich glaube, Russell macht das schon irgendwie. Klar, der ist selbst jetzt auch noch nicht so ultra lange dabei. Das ist jetzt sein 5. Jahr, wenn ich mich nicht vertue. 3 bei Williams, jetzt sein 2. bei Mercedes. Drittes bei Mercedes, genau. Dann ist sein 6. Jahr.
Ja. Gut, ist eigentlich auch schon ordentlich Erfahrung.
Ja, stimmt. Erst 2019 müsste er in die Formel 1 gekommen sein mit Albon und Norris. Und ja, stimmt, dann ist er jetzt im 6. Jahr, richtig. Ja, das ist eigentlich schon, ich glaube, das wird schon hinhauen. Ich glaube auch, ich sehe ihn jetzt auch noch nicht so als absoluten Leader, aber ja, irgendwann muss man ja in diese Rolle reinwachsen. Stimmt auch, Und ich glaube, bei Russell kann das jetzt funktionieren, glaube ich. Das ist ja dann schon sein 4. Jahr im Mercedes nächstes Jahr dann. Ich denke mal, das wird schon. Ich glaube, das wird schon hinhauen und bin da mal gespannt, was Antonelli da so abreißt im Mercedes, weil vor seinem Crash war er ja sehr schnell unterwegs. Das hat ja schon mal Mut gemacht für nächstes Jahr. Das sah ja schon gut aus.
Ja, das stimmt. Und ich bin auch sehr gespannt. Und bezüglich neuer Fahrer gibt es da allerdings nicht nur diese Neuigkeit, wir haben ja am Ende der letzten Folge schon bisschen darüber gesprochen, dass Logan Sargeant vielleicht ersetzt wird, wobei wir beide auch nicht so richtig daran geglaubt haben, sondern eher nur die Theorie durchgesprochen. Ja, und zack, einen Tag später kam die News. Mir entfällt gerade der Franco Colapinto, Ich dachte, der Vorname fällt mir nicht ein. Ja, und zwar ist jetzt Franco Colapinto im Williams bis Saisonende. Nächstes Jahr sitzt ja Carlos Sainz schon da. Und dementsprechend hat man jetzt da einen Rookie reingeholt, gibt ihm da die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und wie ist so deine Meinung dazu?
Ja, also es hat mich auf jeden Fall überrascht. Es ist eine Option, die hatten wir ja auch, als wir drüber geredet haben, gar nicht im Kopf. Ne? Also da sind wir gar nicht drauf gekommen. Ergibt aber schon ein bisschen Sinn, weil wir hatten ja gesagt, was macht das für einen Sinn, da jetzt irgendeinen Fahrer für eine halbe Saison reinzustecken, weil nächstes Jahr sind ja die beiden Cockpits schon belegt. Ne? Okay. Ergibt ja keinen Sinn. Bei Franco Colapinto ergibt es aber tatsächlich ein bisschen Sinn, weil er ja zu der Williams Driver Academy gehört. Das heißt, der wird ja an sich von Williams gefördert. Und so kann er dann jetzt schon mal so Eindrücke, Erfahrungen mit dem Auto sammeln und nächstes Jahr dann, wenn er Test- und Simulationsfahrer ist, ja auch ein wichtiges Stück Arbeit leisten für jedes Formel-1-Team, hat er einfach die Erfahrung, wie sich das Auto anfühlt, wie sich im Rennen anfühlt und sowas. Und ich glaube, damit haben sie dann wahrscheinlich den erfahrensten Test-Driver oder Sim-Driver im Feld wahrscheinlich, weil der wirklich das Vorjahresauto eine halbe Saison lang gefahren hat. So, deswegen, gar nicht so schlecht. Ja, und vor allem auch in Hinsicht auf die Schäden, die Logan Sargeant Woche ein, Woche aus verursacht hat, einfach so ein bisschen so eine Kostenstelle ein bisschen zurückzuschrauben, wenn Colapinto jetzt den Rest der Saison so sicher fährt, wie er es ja jetzt in Italien schon gemacht hat.
Ja, sicherlich. Und was auch interessant ist bei Franco Colapinto, dass er sehr interessant ist, was den Marketing-Aspekt angeht, denn der argentinische Markt soll wohl auch ja sehr gut performen, denn Colapinto ist ein Argentinier seit langem in der Formel 1 und ich will jetzt gerade noch nicht verraten, seit wann, denn die Frage möchte ich als Quiz an dich stellen, Marc. Oh. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht doch weißt, allerdings habe ich vier Antwortmöglichkeiten. Also wer war der letzte Argentinier in der Formel 1 vor Franco Colapinto?
Okay, dann hau raus.
Also eine Antwortmöglichkeit habe ich hier mit Thiago Monteiro 2004. Dann habe ich Gaston Mazzacane 2001. Dann habe ich Juan Román Riquelme 2008. Und dann habe ich Pedro Silva 2013.
Oh, ich hätte jetzt... Boah, die waren aber auch alle... Gut, Thiago Monteiro sagt mir auf jeden Fall noch was. Der war ein bisschen länger in der Formel 1, ne? Der,
also genau.
Der sagt mir damit
zum Kann Beispiel. Ich auch sagen, Jordan beispielsweise gefahren.
Genau, das habe ich noch im Kopf. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ne, ob das alles, also ob die Antwortmöglichkeiten überhaupt alles Argentinier sind. Schwierig. Ich meine aber, irgendwo gelesen zu haben, dass es schon sehr lange her ist. Also die letzten beiden Antwortmöglichkeiten waren ja 2008 und, was war das andere?
2008 und 2013, Pedro Silva.
Ich meine, das war länger her. Ich hätte jetzt gesagt... was waren die, also ich schließe jetzt einfach mal die anderen beiden aus, also die 2.8, 2.13, ich glaube, es ist länger her als das. Und die ersten beiden waren nochmal, lest die nochmal vor.
Thiago Monteiro 2.4 und 2001 Gaston Mazzacane.
Gaston Mazzacane. Thiago Monteiro. Weiß ich nicht. Irgendwie denke ich, dass der kein Argentinier war, deswegen sage ich Mazzacane.
Richtig, Junge.
Oh, echt? Nice.
Ich habe auch den Toto mit dem Boxenfunk gar nicht vorbereitet für eine falsche Antwort, merke ich gerade. Ist richtig. Monteiro war Portugiese,
darf ich sagen. Okay, ja.
Und Juan Román Riquelme, 2008, war gar kein Formel-1-Fahrer, das ist ein ehemaliger Fußballer aus Argentinien.
Oha.
Und Pedro Silva war frei erfunden.
Ah, okay.
Den hätte ich jetzt einem Midland zugeordnet, einfach jetzt gefragt.
Okay, wild. Ich habe schon so vorsichtig gefragt, weil ich bei den anderen beiden, ich hatte so gar keine Ahnung, wo ich die verorten soll. Deswegen, die waren aber dann auch nicht lange in der Formel 1, oder? Weil ich wirklich so gar keine Ahnung hatte, wo ich
zuordnen soll. Auch manchmal, keine Ahnung, der hat mal ein Rennen gefahren als Ersatz oder so. Ist ja alles
kann,
möglich
kann sein,
in der Formel 1. Da gibt es manchmal Namen, wo man selber keine Ahnung von hat. Na?
Ja.
Und von daher, ja, stark. Also Gaston Mazzacane, Menardi und Prost damals ja auch nicht sonderlich erfolgreich. Hoffen wir natürlich, dass es bei Colapinto dann besser aussieht. Und Thema Colapinto gibt es noch eine Sache, die ich noch kurz erwähnen muss. Denn da gab es eine kurze Diskussion mit James Vowles, warum man denn sich gegen Mick entschieden hat. Ich weiß gar nicht, ob das speziell jetzt ein Sky-Interview war oder ob er das irgendwo anders gesagt hat. Und da ging es so darum, dass Mick gut, allerdings nichts Besonderes sei. Erstmal, hast du es mitbekommen und was sagst du zu der Aussage?
Ja, ich habe das mitbekommen und ich habe sogar auch sein zweites Interview dazu mitbekommen, wo er sich dann entschuldigt hat und ein bisschen zurückgerudert ist. Und
da geht man. Ja. Mein Flaschenöffner an, Mann. Vielleicht hört es keiner. Den
ja,
ich nicht mal verdient habe. Der macht Musik. Weiter geht's, sorry. Wir schneiden nichts raus.
Ja, genau. James Vowles, die Aussage, war natürlich so ein bisschen, weiß ich nicht, hätte nicht sein müssen, sage ich mal. Also man kann ja auch einfach sagen, das war die richtige Wahl. Mick war trotzdem ein guter Kandidat, das Ganze so ein bisschen diplomatischer abtun. Ja. Kam aber dann auch, wie er dann, ich glaube, sogar einen Tag später schon direkt im Interview wieder gesagt hat, kam anders rüber, als er es gemeint hat. Es gab ja dann auch zwischenzeitlich von Toto Wolff da eine Stellung dazu, wo er auch gemeint hat, das, was James Walzer gesagt hat, fand er auch nicht so gut. Gut, Toto Wolff ist nun mal auch noch der Arbeitgeber von Mick, stand jetzt, ne? Deswegen ist klar, dass er ihn da verteidigt. Aber ich denke mal auch wirklich, James Walz, er hat dann auch gemeint, etwas Besonderes ist für ihn in Lewis Hamilton, in Max Verstappen.
Genau, so und wenn hat du das dann eingeordnet, ja.
Genau, und ich sag mal so, wenn du das jetzt auf dieser Ebene einordnest, dann muss man ihm halt recht geben, auch wenn das dann erstmal hart klingt. Ein Mick Schumacher ist jetzt nicht so besonders wie ein Max Verstappen, ein Lewis Hamilton, ja, vielleicht ein Charles Leclerc, Lando Norris. Ne? Deswegen, da muss man dann auch realistisch bleiben. Ist aber ein bisschen ja unsensibel, dass war vielleicht, war sogar gegenüber den deutschen Medien, meine ich. Ich glaube, es war sogar, oder? War,
kann gut bei Sky sein, dass es sogar da gegenüber war, ja.
Ja, oder zumindest war da auch ein Mikro von dem deutschen Sky mit dabei. Und das ist ja klar, dass man damit dann erstmal so ein bisschen auf Gegenwehr stößt, sage ich mal. Also das so auszudrücken war unglücklich. So wie er es gemeint hat, denke ich mal, war es okay. Aber er war gefundenes Fressen natürlich. Ja. Ne?
Also Aussage fand ich auch unglücklich in dem Sinne. Ich fand es jetzt nicht zu krass, weil ich das selbst schon eingeordnet habe, auch in die Richtung, weil gut an sich ja durchaus ein Kompliment ist, ne? Wenn ein Fahrer gut ist, ne? Aber klar, ein bisschen die Art und Weise, gut, dass er sich dann hin und her quasi so entschuldigt hat. Ich glaube, man tut Mick auch keinen Gefallen, wenn man ihn dann auch immer so in den Mittelpunkt drängt, weißt du, oder man sich auch entschuldigen muss für Dinge, die man eben ihm gegenüber sagt. Letzten Endes hat er genau dieselben Chancen auf Cockpits wie andere Fahrer auch. Das ist halt nun mal so. Das ist für mich auch wieder so typisch deutsch Presse, deutscher Fahrermarkt, dass man den so reindrängen muss unbedingt in jedem Interview und so. Aber ja gut, das ist ein ewiges Thema. Ich glaube, da können wir den Deckel auch drauf machen, ne?
Ja, da werden wir bestimmt diese Saison auch nochmal irgendwie was hören. Ne?
Also, Kick Sauber hat ja auch noch ein Cockpit und so. Naja, gut, da kommen wir dann mal zu. Und wir sind ganz schön lang dabei jetzt. Wir packen allerdings noch ganz kurz so ein bisschen was vom Qualifying rein, oder?
Genau, würde ich auch
und
sagen.
Und da machen wir wieder einen fixen Durchlauf, denn der Fokus soll natürlich auch auf dem Rennen dann liegen im nächsten Kapitel. Und ja, gehen wir ganz schnell rein hier in Q1, da gab es so gesehen wenige Überraschungen, die beiden Kicks sauber, Colapinto auf Rang 18 gelandet, das ist vollkommen in Ordnung für das erste Qualifying im Williams. Dann Lance auf 17, eine kleine Enttäuschung, sag ich mal, hat doch in den letzten Wochen durchaus Potenzial gezeigt. Und dann Yuki raus auf Platz 16, ausgerechnet in letzter Sekunde rausgekickt von seinem Teamkollegen Danny Ricciardo. Für Yuki natürlich dann sehr unglücklich, aber der hat auch geschimpft wie ein Rohrspatz über das Auto, also ja, aber muss man auch sagen, also aus den V-Carbs wären so ein bisschen die Low-Carbs, weil da ist wirklich nichts mehr unter der Haube, habe ich so das Gefühl.
Ja, irgendwie ist das eher Schritte zurück als Schritte nach vorne bei denen.
Und da glaube ich, nicht liegt das an den Fahrern, also da ist die Entwicklung wirklich rückläufig, sehr, sehr schade. Und in Q2 angeführt von beiden Alpinen auf 14, 15, Gasly vor Ocon. Magnussen auf dem 13. Das ist für ihn durchaus ordentlich, finde ich. Und Magnussen ist ja immer noch, der Qualifier.
Ja, ist okay, das stimmt. Ja, es ist okay, würde ich auch sagen. Aber er ist halt immer noch deutlich hinter Hülkenberg, so deswegen. Ja,
das ist natürlich. Ja. Dann Ricciardo auf 12 ist durchaus ordentlich für den Racing Bull aktuell, ganz gute Leistung. Und auf 11 knapp verpasst das Q1 Fernando Alonso im Aston Martin, aber hier klar schneller als Lance Stroll. Grundsätzlich 11 noch eine gute Ausgangsposition fürs Rennen, ist ja nah an den Punkten dran. Und ja, dann gehen wir auch direkt hier im Schnelldurchlauf in Q3, angeführt mal wieder von Nico Hülkenberg auf der 10.
Ja, genau, da muss man immer sagen, Platz 9 und 10 ist ja quasi das, was die kleinen Teams, nenne ich jetzt mal, wenn bei allen anderen alles gut läuft, sich schnappen können. Von daher Kompliment an Hülkenberg und Albon, beides sehr stark. Hülkenberg und Albon sind wir es aber auch beiden eigentlich irgendwie gewohnt, so ein bisschen, ne?
Ja.
Also ich glaube, wenn ich jetzt getippt hätte, Platz 1 bis 8 sind die Top 4 Teams, wen siehst du auf 9, 10? Da hätte ich Albon, Hülkenberg und vielleicht Alonso getippt.
Stimmt, so die, da sind die schon sehr häufig vertreten, ja.
Genau, also das sind so die drei Fahrer, die, wenn vorne alles normal läuft, auf 1 bis 8, die da so in Q3 reinkommen können regelmäßig. Von daher würde ich sagen, keine große Überraschung, aber trotzdem Kompliment an die beiden. Mhm. Überraschung dann allerdings, Platz 8 vielleicht nicht, dass das Perez im Red Bull ist, aber ein Verstappen nur auf 7 im Red Bull. Mhm. Und das war der Pace geschuldet. Da war nicht irgendwie ein großartiger Fahrfehler, wurde blockiert auf der Runde, irgendwas schiefgegangen. Nee, das war die Pace, die Max Verstappen im Red Bull hatte.
Und man muss auch sagen, Perez, da Senna an Verstappen dran. Da war jetzt kein großer Unterschied. Und ja, wenn dann selbst ein Verstappen nicht mehr rausholen kann, da muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, weil es wird auch immer knapper. Konstrukteursmeisterschaft sowieso, Fahrermeisterschaft. Und ja, kommen später noch zu, glaube ich, weil das Rennen dazu noch sehr interessant wird. Dann gehen wir noch weiter durch. Ja, der erste Mercedes oder der schwächste Mercedes auf Platz 6 mit Lewis Hamilton. Trotzdem recht ordentliche Ausgangsposition. Davor die beiden Ferrari mit Leclerc und Sainz. Und alles auch innerhalb von 2/10 zur Spitze ab Hamilton. Also doch relativ knapp in dem
Sehr
Fall.
Sehr eng.
Ja. Mhm. George Russell dann auf der 3. Und ja, vorne die Doppelpole für McLaren mit Lando Norris vor Oscar Piastri.
Mhm. Ja, also McLaren bestätigt so ein bisschen die Form aus Zandvoort. Obwohl es auch eine ganz andere Strecke ist. Mhm. Aber ja, das ist so ein bisschen, Ferrari ist da so ein bisschen, dass die da so mit von der Partie waren, hat mich überrascht im positiven Sinne. Hätte ich hinter den Mercedes noch gesehen und eher so mit Red Bull am Fighten. Aber ja, im Prinzip drei Top-Teams und dann ein bisschen abgeschlagener Red Bull. Ja. Schon eine Überraschung so ein bisschen in der Rangordnung da.
Auf jeden Fall, ja,
aber das, mal gucken, wie sich das so über die nächsten Rennen noch weiterentwickelt. Also da ist auf jeden Fall Spannung drin aktuell.
Auf jeden Fall. So viel von uns zu allem am Wochenende, rund ums Wochenende bis zum Qualifying und ums Rennen kümmern wir uns im nächsten Kapitel.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Willkommen zur Rennanalyse des Monza Grand Prix 2024. Und ja, normal hätte ich eine Einleitung hier mit McLaren erwartet. Aber ja, also Papaya Rules führt zum Sieg von Charles Leclerc und Ferrari feiert zu Hause in Italien den Heimsieg. Und ja, ich glaube, hier gibt es wirklich eine Diskussion, wo wir so ein bisschen Ferrari und McLaren fast schon verbinden können, weil das ja auch ein großes Thema war. Ja, aber erstmal rein zu Ferrari. Leclerc gewinnt in Monza. Er ist wieder da, ne? Also nach der kurzen Durststrecke vor der Sommerpause ist Charles Leclerc eindrucksvoll zurück. Mhm. Ferrari auch mit einem guten Speed generell. Carlos Sainz hier auf Platz 4. Wollen wir jetzt auch gar nicht so schmälern, weil eben zwei starke McLaren dazwischen sind. Aber ja, Charles Leclerc, man sagt ja manchmal ein zukünftiger Weltmeister.
Ja, wir werden es sehen, ne?
Wenn er nicht so viel Pech hätte mit dem Ferrari. Manchmal,
ja,
er liefert schon gewissermaßen ab.
Ja, das stimmt. Und er hat jetzt auch wieder gezeigt, was so in ihm steckt, also jetzt auch nicht, keine Ahnung, es war ja jetzt so ein bisschen mehr Reifenmanagement, sage ich jetzt mal, einen souveränen Stint gefahren, da muss man jetzt auch mal sagen, ne, wir geben Ferraris immer das erste Team, was einen draufkriegt für eine schlechte Strategie, da muss man jetzt auch sagen, die Strategie hat denen das Rennen gewonnen.
Absolut.
Ganz klar, ich schätze mal, wenn die gleiche Strategie wie die McLarens gefahren wären, hätten sie nicht gewonnen. Deswegen, dass Ferrari das erkannt hat, dass Ferrari das so gemacht hat, Es war, glaube ich, auch clever. Ich hatte am Anfang, hatte ich hinterfragt, so, ah ja, warum machen die nicht mit Carlos das eine und mit Charles das andere? Aber es war, glaube ich, so rum sogar gut. So gut, viel fighten konnte Carlos nicht, aber so ein bisschen konnte er die McLaren aufhalten. Ja, war eigentlich gut, so wie sie es gemacht haben. Sind auf den Sieg gegangen. Charles Leclerc dieses Jahr auch zwei Siege, einen in Monaco, einen in Monza. Ich glaube, wenn er sich zwei Rennen bis jetzt hätte aussuchen können, an denen er gewinnen will, dann wären das die beiden gewesen. Ja, das stimmt. Also genau in den richtigen Rennen zugeschlagen. Ja, sehr geil. Hat mich auch sehr gefreut für Ferrari in Monza. Ein Ferrari-Sieg ist immer irgendwie was Besonderes. Und jeder ist ja auch im Herzen Ferrari-Fan, wie ein sehr bekannter Rennfahrer mal gesagt hat. Deswegen, ja, sehr cool. Keine Fehler von Charles Leclerc, auch keine Fehler von Carlos Sainz, fairerweise. Und Strategieabteilung, alles genau richtig gemacht und zum Sieg geholfen. Also wirklich 10 von 10 für Ferrari dieses Wochenende.
Wirklich à la Bonheur. Und ich war auch überrascht über die Einstopp-Strategie von Ferrari, aber hier hat man wirklich alles richtig gemacht. Hat auch ein gutes Reifenmanagement bewiesen, gerade durch Charles Leclerc. Das gehört natürlich auch dazu, weil viele andere Teams wirklich Probleme hatten später auf den Reifen. Kommen wir auch direkt zu McLaren, die ja beispielsweise auch einen Oscar Piastri gefragt haben, ob er es denn denkt, auf dem Reifensatz das Rennen zu Ende zu bringen. Und der hat sich dann eben für den Boxenstopp entschieden.
Ja.
Und genau, was ja in dem Sinne auch keine dumme Entscheidung ist, weil du kannst ja auch ganz schnell der Depp sein, wenn der Reifen dann aufgibt, ne, dass es gar keine Punkte gibt. Also falsch war das auch nicht von Piastri.
Nee, das muss man ganz klar sagen. Und ist ja auch jetzt so eine Sache, nur weil bei Ferrari das jetzt funktioniert hat, heißt das ja nicht, dass es bei McLaren auch funktioniert hätte. Deswegen, da steckt man nicht drin. Und Lando hat ja auch das Gleiche gemeldet, dass sein vorderer linke Reifen sehr kaputt war. Und im Prinzip ist es ja so, du guckst immer, welcher Reifen ist deine Limitation? Also einer der vier Reifen nutzt sich immer am meisten ab, weil die sich bei den wenigsten Strecken nutzt sich alle vier, oder bei keiner Strecke nutzt sich alle vier Reifen genau gleich viel ab. Das heißt, du guckst immer, was der Reifen, der sich am schlimmsten abnutzt, auf den schaust du drauf und der bestimmt quasi, wann du in die Box musst. Und das ist in Monza durch viele Rechtskurven, sind immer die äußeren Reifen die mehr beansprucht werden. Und in dem Fall war es halt der Vorderreifen, vorne links. Und ja, und Lando Norris und Oscar Piastri haben beide gesagt, die haben vorne links die Probleme mit dem Reifen und die glauben nicht, dass der durchhält und dann musst du halt in die Box, das geht nicht anders, wenn die Fahrer das schon sagen. Und ja, im Prinzip Platz 2 und 3 ist für McLaren immer noch ein gutes Ergebnis. Als Team für die Fahrer-WM war das wieder ganz großer Quatsch.
Ja, und da müssen wir direkt wieder zurück zum Start gehen. Ne? Erstmal, Lando hat es geschafft, aus der ersten Kurve raus auf Platz 1. Müssen wir hier auch mal erwähnen. Allerdings ging das nicht lange gut, denn dann kam Oscar Piastri mit einem Manöver. Und mir kam es so ein bisschen davor, als hätte Lando einfach nicht damit gerechnet. Piastri ist schon ein kleines Risiko eingegangen, aber alles fair. Es war ein mutiges Manöver. Allerdings wirklich ein Racing-Manöver, also da mache ich ihm auch keinen Vorwurf, dass er da so diese Lücke versucht zu nutzen, ne? Ich meine, wenn sie kollidieren, ist er vielleicht ein bisschen der Depp, aber ist ja nicht passiert, weil es eben dann doch absolut sportlich und fair abgelaufen ist.
Ja, er ist so ein bisschen, er hat halt drauf gesetzt, dass Lando das sieht und den Platz macht.
Ja.
Muss man ja dann auch sagen, ne? Wenn Lando es nicht sieht und nicht Platz macht, dann ist Oscar halt ein bisschen der Arsch, ne? Weil da geht die Kollision sogar von ihm aus, so ein bisschen. Es hat mich tatsächlich so ein bisschen, daran erinnert, hier Lewis Hamilton und Max Verstappen in Monza. Da hat Max auch drauf gesetzt, dass Lewis ihm dann Platz lassen muss, wenn Max innen dran bleibt. Das war halt in Kurve 2 in dem Fall, aber ähnliche Ausgangssituation. Lewis hat ihm keinen Platz gelassen. Dann ist Max über den Sausage Curb, den es damals noch gab, drüber, fährt Lewis in die Karre, bekommt die Strafe. Das hätte bei McLaren jetzt genauso aussehen können. So, es hätte jetzt sein können, Norris sieht es nicht, Norris macht Oscar da keinen Platz. Dann muss Oscar da irgendwie über den Curb, fährt Lando seitlich rein oder so. Dann hätten wir eine ganz andere Diskussion, aber gut, Lando hat es gesehen, macht natürlich Platz, weil er das Risiko nicht eingehen will, ist aber auch so überrascht davon, dass Oscar da so reinsticht, dass er dann auch noch den Platz gegen Charles Leclerc verliert, was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass McLaren das Rennen nicht gewinnen konnte. Schätze ich mal, weil wenn beide McLaren vorne gewesen wären, dann kannst du mit der Strategie ganz was anderes machen und so. Ja, weiß ich nicht. Also ist jetzt nicht so das Manöver, was man als Team zulassen sollte, wenn man Chancen auf die Fahrer-Championship sich ausrechnet.
Man hat, und das ist halt der Punkt, für die Konstrukteursmeisterschaft hat man gut delivered in dem Sinne. Ne? Aber man hat immer noch dieses im Hintergrund diesen Gedanken, dass ja auch mehr drin gewesen wäre in dem Fall, hätte es dieses Duell am Anfang nicht gegeben, ne? Wäre man einfach auf 1-2 weitergefahren. Aber gut, ich bin erstmal überrascht über den Mut von Piastri. Irgendwie finde ich es ja auch geil, dass so einer, so ein junger Fahrer in seiner zweiten Saison direkt so ein Manöver macht. Ja, es ist geil, aber auch kontraproduktiv in einem gewissen Sinne. Gut, es ist jetzt gut gegangen. Und man muss aber auch sagen, Norris hatte auch zweimal die Chance, durch einen Undercut theoretisch wieder an Piastri dran zu kommen. Aber ich glaube, einmal hatte Norris auch ein Problem in Kurve 1, als er dann ein bisschen abgekürzt hat oder von der Strecke kam. Also Norris hatte auch ein, zwei Fehler dann drin und Piastri hat ein grundsolides Rennen bis zum Ende.
Ja, das stimmt. Ja. Also ich würde da tatsächlich auch, als Piastri mache ich da gar keinen Vorwurf, das ist die Mentality, die man braucht, wenn man der Formel 1 erfolgreich sein will. Und das, ich würde sogar sagen, dass die Mentality, die Lando ein bisschen fehlt. Ja. Lando gibt in Ungarn den Sieg ab an Piastri, wo ich ja auch schon meine Meinung zu gesagt habe. Finde ich blöd, dass er das gemacht hat, hätte er nicht machen sollen. Keine Ahnung, bei Piastri, wenn ich mir jetzt so dieses Manöver auch in Monza angucke, weiß ich nicht, ob er einen Sieg abgeben würde, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und würde ich auch sagen, sollte er nicht. Kein Fahrer sollte das tun. Außer das Team hat halt wirklich dann irgendwann beschlossen, wir haben jetzt einen klaren Fahrer Nummer 1, einen klaren Fahrer Nummer 2, wir wollen die Fahrer-Championship. Aber das scheint McLaren ja nicht getan zu haben aktuell. Was saudumm ist, muss ich ganz ehrlich so sagen, weil man kann Lando jetzt keinen Vorwurf machen, außer dass er halt vielleicht, keine Ahnung, er hat einen schlechten Exit und war deshalb angreifbar dann in die Della Roggia-Schikane, war das, glaube ich. Klar, war jetzt nicht, also er hätte es besser fahren können, dann wäre er gar nicht unter Druck gewesen. Aber ja, McLaren, also in dem Team, es ist, also muss ich ganz klar so sagen, was sie machen, ist absoluter Quatsch momentan. Also es ist absolut daneben. Du hast Chancen, die Fahrer-Championship zu holen. Red Bull ist so schlecht aktuell, dass sie das viertbeste Team nur sind. Du kannst so viele Punkte auf den Max Verstappen gut machen. Und was mich ja fast noch mehr geärgert hat, ist, dass die am Ende die Plätze nicht getauscht haben. Platz 2 und 3. Oscar war 2,5 Sekunden hinter Charles Leclerc in der letzten Runde. Da war keine Chance mehr, dass er noch ein Überholmanöver startet. Ja. Das heißt, nach vorne hin ging da nichts mehr. Lando hat ihm quasi den Sieg geschenkt, indem er ihn vorbeigelassen hat. Und es ging ja nicht mal, also 2 und 3 sind ja wirklich so Plätze, die kannst du easy tauschen. Beide stehen trotzdem auf dem Podium. Es geht nicht um Sieg. So, ob du Zweiter oder Dritter wirst, ist den meisten Fahrern gar nicht so wichtig. Du willst einen Sieg haben? Das interessiert dich. Oder wenn du einen Sieg nicht haben kannst, willst du auf dem Podium sein.
Man hat ja keinen 1 und 2 getauscht hier, sondern es ging um 2 und 3. Ja.
Es ging um 2 und 3 und das wären 3 Punkte mehr für Lando gewesen. So, und es sind jetzt aktuell 62 Punkte, die ja hinter Max Verstappen ist. Wir haben noch, wie viele Rennen haben wir noch? 8? 9? Das muss ich selbst überlegen.
8 Rennen, ja. Aber auf jeden Fall noch genug, wo man möglicherweise gerade durch die Schwäche von Red Bull drankommen kann, ne?
Ja.
Lass es mal am Ende 8 Punkte sein, die fehlen. Ja, wo hat man die verschenkt? Hier und in Ungarn.
Ja,
nee.
Ja, das sind ja aktuell 10 Punkte.
Ja.
3 jetzt und 7 in Ungarn. So, das sind 10 Punkte aktuell, die sie verschenkt haben. So, wenn wir die 10 Punkte nicht hätten, wären es nur 52. 52 Punkte in 8 Rennen, das ist absolut machbar. Definitiv. Wenn der Red Bull als Fünfter oder so ins Ziel kommt, dann holt er 10 Punkte. Wenn Lando gewinnt oder Zweiter wird, sagen wir mal, dann holt der 25 oder 18 Punkte, dann machst du im Schnitt über 10 Punkte auf Red Bull pro Woche gut. Also, ich sag's ehrlich, wenn am Ende diese 10 Punkte das sind, also bis jetzt hat McLaren Lando 10 Punkte gekostet. So, wenn sie ihn als klaren Fahrer Nummer 1 bestimmt hätten, hätte er jetzt 10 Punkte mehr. So rum muss man
sagen. Das muss man vielleicht dann eben als Team auch machen. Ja. Witzigerweise passt dann dazu, dass Mark Webber der Berater von oder der Manager von Oscar Piastri ist. So nach dem Motto, es gibt keinen Fahrer Nummer 1, beide sind Fahrer Nummer 1 so mäßig. Und ja, also keine ordnen sich unter, aber man muss auch im Sinne der Fahrermeisterschaft denken. Das ist wirklich eine einmalige Chance, weil wer weiß, was nächstes Jahr wieder ist. Vielleicht ist ja Red Bull wieder dominant oder ein anderes Team kommt, Mercedes, alles möglich. Aber jetzt hast
Mercedes,
du...
Mercedes, Ferrari.
Vielleicht hast du jetzt die Chance des Jahrzehnts, sage ich jetzt mal so. Ne? Das muss man eben auch in Betracht ziehen und da gebe ich doch alles, weil ein Piastri in seiner zweiten Saison, das lässt sich managen, wenn der mal da kurz einen Rückzieher machen muss. Lass dir nächste Saison dann auf gleicher Höhe mit Norris fahren, aber wenn du hier die Chance hast, dann musst du deinen ersten Fahrer pushen in der Fahrer-WM.
Ja, also absolut. Also es ist auch so, Piastri, natürlich rein rechnerisch hat auch Piastri noch Chance auf den WM-Titel.
Ja, aber trotzdem ist die Chance geringer für ihn.
Ja, die ist, also das ist auch nicht realistisch einfach. Der ist viel zu weit hinten dran. Norris hat noch eine realistische Chance, auch mit der aktuellen Pace des Autos und mit der aktuellen Pace vom Red Bull. Deswegen, und wie du es gesagt hast, das ist vielleicht die Chance des Jahrzehnts. So, guck mal, was McLaren die letzten 10 Jahre für ein Team war, wo die rumgefahren sind.
Ja,
und das geht in der Formel 1 so schnell, dass du da auch wieder landen kannst. So, keine Ahnung, Aston Martin ist letzte Saison um Podium mitgefahren. Wenn Red Bull nicht gewesen wäre, dann hätte Fernando Alonso am Anfang der Saison so viele Rennsiege gehabt. Und guck, wo der jetzt rumfährt. Das kann so, so schnell gehen in der Formel 1. Und die haben die Chance, den Fahrertitel zu holen. Und aktuell schmeißen sie diese Chance weg. Es ist so ein Schwachsinn. Wie gesagt, bis jetzt haben sie Lando 10 Punkte gekostet. Oder er hätte 10 Punkte mehr haben können, ohne dass McLaren da großartig hätte einfach nur sagen müssen, hey, Lando, der ist schon länger im Team, der ist unser erster Fahrer, der ist in der WM weiter vorne. Jeder hätte das verstanden. Ich würde auch sagen, von jedes andere Team würde das auch so machen. Ja. Also es ist, Red Bull und Mercedes haben das die letzten Jahre schon so gemacht. Guck dir mal Bottas und Perez an als die zweiter Fahrer. Das war ganz klar, das war eine klare Rollenverteilung. Ferrari hat das historisch gesehen, da brauchen wir nicht uns darüber unterhalten. Das macht Ferrari immer so. Wenn ich da so an Carlos ersten Sieg denke, wo sie noch wollten, dass er unterm Safety Car da 10 Autos Abstand zu Charles Leclerc lässt, als er Platz 2 war und so. Bei Ferrari ist es auch eine ganz klare Sache. Alle Top-Teams würden das so machen, nur McLaren macht es aus irgendeinem Grund nicht. Ich weiß nicht, ob Oscar Piastri so clever war, da in seinen Vertrag irgendwas aufzunehmen oder so.
Ja, das ist auch so ein Ding, gerade mit Mark Webber so im Hintergrund. Ja. Es ist ja wirklich denkbar, ne? Das ist die Sache. Aber man sagt ja immer, Fahrer müssen egoistisch sein für die Weltmeisterschaft, aber auch ein Team muss da einmal ein bisschen für sich auch denken. Und also es ist einfach eine wirklich, wer weiß, wann die Chance wieder hast. Und das muss man einfach mal gucken. Aber gut, Konstrukteursmeisterschaft ist, glaube ich, sehr realistisch für McLaren. Es ist ja mehr drin. Also man sollte ja auch immer nach dem Maximalen streben.
Und die Konstrukteursmeisterschaft ist ja auch nicht safe. Wenn ich mir jetzt angucke, Ferrari war jetzt auf 1 und 4.
Ja, stimmt, die sind auch knapp dran.
Also Ferrari hat dieses Wochenende mehr Punkte geholt als McLaren.
407 Punkte Ferrari, 438 McLaren, 446 Red Bull. Da hat Ferrari echt dicke Chancen.
Ja, also deswegen, jetzt lass mal den McLaren-Konflikt, da braucht nur einmal zwischen Lando und Oscar was passieren, sag ich mal, dann scheiden die beide aus. Ferrari holt, keine Ahnung, 30 Punkte an dem Wochenende. Das geht schnell dann. Also deswegen...
Und Sainz ist auch einer, der wird Dritter, Vierter. Sind schon ordentlich Punkte. Also, das gibt einen richtig heißen Tanz. Wer hätte das gedacht vor der Saison?
Ja, und wer weiß, ich meine, Max Verstappen war jetzt in Sandford auch Zweiter, ne? Also Red Bull kann man jetzt auch nicht ganz abschreiben. Das jetzt in Monza war jetzt katastrophal, aber auf manch anderen Strecken holt Red Bull vielleicht auch nochmal gut Punkte und aktuell haben die ja noch Vorsprung ein bisschen. Deswegen, das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Der Formel 1 hat es schon alles gegeben. Und deswegen, weiß ich nicht. Also, McLaren aktuell, ich habe es in Ungarn ja schon mal gesagt, jetzt in Monza hat es nochmal verdeutlicht, dass die ganzen teaminternen Absprachen da, die sind, das Team ist nicht auf dem Niveau von einem Championship-Team, sage ich. Ja. Von dem, was da intern abgeht. Das ist wirklich, da ist Ferrari besser aufgestellt, Mercedes und Red Bull, weil die da die letzten Jahre mehr Erfahrung mit haben wahrscheinlich. Die sind alle, die lassen sich da nichts anmerken, die haben da klare, sag ich mal, Befehlsketten oder klare Anweisungen an die Fahrer. Ja, McLaren, das wirkt drunter und drüber, das ist Quatsch, was die machen. Also die könnten es wirklich wegschmeißen und am Ende schmeißen die beide Championships so weg. Ich sehe es schon fast kommen.
Da könntest du recht haben, gerade mit Ferrari. Gehen wir weiter von den Teams und jetzt geht's auch erst um Mercedes, die dürfen nicht vergessen. Hamilton 5, Russell 7. Ich möchte erstmal kurz wegen George Russell sprechen, weil wir da auch direkt über die erste Kurve nach dem Start sprechen. Da war ja, glaube ich, Russell Dritter, ne? Und ist dann kurz zumindest. Bisschen optimistisch reingefahren, hat dann gebremst, ist ausgewichen und musste dann eben über diese Abweiser oder wie heißen die Dinger da, ist dann auch dagegen gefahren, hat sich den Flügel beschädigt.
Nee, den Flügel hat er sich an einem anderen Auto beschädigt.
Ach so, ich dachte, das wäre schon da passiert.
Der hat in Kurve 1 hat er schon, ich glaube, es müsste Piastri gewesen sein, am Hinterrad berührt.
Okay, dann.
Und dann hat er ihn, nachdem er da diesen Slalom gefahren ist, ist er wieder auf die Strecke und hat, glaube ich, einen Red Bull auch nochmal am Hinterrad berührt.
Okay, gut, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Und dadurch ist dann das Endplate rechts vorne an dem Frontflügel dann letztendlich abgegangen. Weil diese Blöcke da, die sind aus Styropor-mäßig.
Normal sollten die ja nicht so einen großen Schaden machen.
Nee, die machen gar keinen Schaden an Formel 1 Autos. Also da passiert wirklich gar nichts.
Dachte ich schon, ja. Okay. Russell, das war wieder so ein bisschen so dieser typische Russell, ein eher unnötiger Fehler irgendwie. Klar, am Startgetümmel, es kann immer mal sowas passieren. Verschätzt sich beim Bremsen, was weiß ich, die Reifen sind noch kalt oder die Bremsen. Aber trotzdem, es sieht dann blöd aus, gerade wenn du als Dritter oder so aus der Kurve rausgehst, wer weiß, was noch drin gewesen wäre für Mercedes, ne? Und so steht da halt ein siebter Platz da. Ich glaube jetzt auch gar nicht, dass viel mehr als der Platz 5 von Hamilton möglich gewesen wäre, wenn ich mir McLaren und Ferrari ansehe. Aber trotzdem ist ein bisschen ärgerlich und Mercedes hat jetzt doch wieder ein bisschen Punkte gelassen nach der Sommerpause.
Das stimmt. Wobei ich da jetzt ein bisschen widersprechen würde, weil George Russell hat ja auch in Spa bewiesen, dass er das erkennt, wenn man mit Reifen lang gehen kann. Am Ende wäre das genauso ein Ding geworden, dass George Russell die gleiche Strategie wie die Ferraris gefahren wäre, auf eigene Verantwortung wieder. Und er war ja vor Sainz. Dann hätte er um Podium mitgefightet.
Stimmt.
So würde ich es nämlich eher sehen, weil ich glaube, die Mercedes waren von den Ferrari, pacemäßig her, waren die so auf einer Wellenlänge, nur die Ferrari hatten halt die beste Strategie, deswegen waren beide vor Hamilton. Aber in George Russell.
Hast du den Stop mehr, ne?
Genau, wollte gerade sagen, in George Russell hätte dann vielleicht gesagt, hey, keine Ahnung, meine Reifen sind gut, also das gleiche wie in Spa gemacht, hätte das erkannt, hätte gesagt, lass mich draußen. Dann hat er dieselbe Strategie wie die Ferrari, er wäre nicht vor Leclerc gewesen, glaube ich. Er wäre vielleicht irgendwo so da in der Gegend gewesen und wäre dann am Ende Zweiter, Dritter, vielleicht Vierter geworden. Ich glaube, Sainz hätte er auf jeden Fall geschlagen. Damit wäre er dann mindestens Vierter gewesen. Mhm. Vielleicht wäre er auch noch vor Lando oder Oscar gewesen. Deswegen, wer weiß. Aber gut, er hätte, also ist ja alles, hätte, wäre, keine Ahnung.
Viel hätte, wäre, wenn bei Mercedes.
Ja, genau, deswegen. Ja,
von daher.
Aber ich sag nur, George Russell, das ist nicht untypisch, dass er das vielleicht erkannt hätte, dass die Reifen lang gehen. Aber ja gut, so ist ein siebter Platz, ein bisschen auch eigene Schuld. Es ist halt blöd gelaufen. Hamilton wird dann Fünfter. Ich glaube, mit der Strategie, die er hatte, war das so das Beste, was er machen konnte. Das war auch, also war nach vorne und hinten bei Hamilton auch Platz, sag ich mal. Also er kam dann Sainz zwar am Ende ran, weil Sainz ältere Reifen hatte, aber das war zu viel Vorsprung. Und er ist am Ende ja sogar auch schneller gewesen als Max Verstappen im Red Bull. Von daher, das war genau da. Da war nach vorne und hinten nicht viel zu machen.
Ja, und dann kümmern wir uns mal um die beiden Red Bulls mit Platz 6 und 8. Wir reden hier nicht von Danny Kwiat-Zeiten oder so. Nein, wir reden hier von Max Verstappen und Sergio Perez. Erstmal kurz zu Perez. Platz 8, nur 2 Plätze hinter Max. Eigentlich eine grundsolide Leistung.
Ja, in jedem anderen Rennen, wenn die nicht so weit hinten sind, hätte man jetzt, sehr so ein Platz 8 wirkt dann doof, aber ich finde, da kann man Perez keinen Vorwurf machen. Durch Max Verstappen sieht man, dass das Auto nicht zu viel mehr imstande ist. Deswegen würde ich da Perez sagen, solides Rennen. Ja, der Mercedes war schneller, deswegen landet er hinter George. Aber ja, mehr ist da aktuell nicht drin. Was halt eher schockierend ist, dass das Max Verstappen, ohne dass er in irgendwas involviert war oder so, dass der halt wirklich einfach nur Platz 6 aus eigener Kraft schafft. Und das eigentlich auch nur, weil George Russell halt selbst einen Fehler gemacht hat und den frühen Boxenstopp dann gemacht hat. So, ansonsten wäre der auch noch vor ihm gewesen. Das ist ernüchternd, das ist hart.
Ja, also ganz erschreckend, wenn man am Anfang noch die Dominanz von Red Bull sieht und wo die jetzt gelandet sind. Das ist ja wirklich nicht mehr weltmeisterlich. Da kann man sich nur darauf verlassen, dass die anderen mal schwächeln. Oder man wieder durch irgendein Update ein bisschen Oberwasser bekommt. Dr. Helmut Marko war ja schon wieder sehr optimistisch für Baku. Na? Aber weiß man ja auch nicht, was man da so glauben soll. Aber Fakt ist, Red Bull muss einen riesen Entwicklungsschritt machen und müssen auch ein großes Update bringen, um da vorne noch mitzuspielen. Weil nur auf Max verlassen geht irgendwann auch nicht. Monza hat es gezeigt.
Ja, da, also.
Das ist wirklich erschreckend. Ja. Also ehrlich.
Ja, es ist wirklich. Ja, erschreckend ist das richtige Wort, ne? Wie schnell das da nach hinten geht. Perez hat am Interview dann gesagt, was ich ganz interessant fand, dass quasi die Probleme, die er schon seit 8 bis 10 Rennen, hat er gesagt, die Probleme, die der da hat, weshalb er mit dem Auto nicht klarkommt, das sind jetzt die Probleme, die Max jetzt auch hat.
Ach, schon verrückt,
so. Ja, also das ist quasi, gut, man könnte jetzt sagen, Perez hat das 10 Rennen vorher gemerkt, man könnte aber auch einfach sagen, und das ist wahrscheinlich die richtige Variante, dass ein Max quasi erst, wenn die Probleme sehr gravierend werden, genau, wirklich quasi so viel Performance einbüßt und ein Perez sich schon leichter da aus seinem fahrischen Können rausbringen lässt, sage ich mal. Aber ja, also im Prinzip, beide Fahrer sind sich einig, was falsch ist mit dem Auto. Perez hat auch gesagt, wir haben die Daten, die das belegen, wir wissen, was falsch ist. Das ist ja schon mal gut, haben wir ja auch oft gesehen. So Beispiel Haas oder so, die oft gar nicht wissen, was mit dem Auto verkehrt ist. Oder manchmal auch Ferrari. Aber es scheint wohl sehr gravierend und sehr viel falsch zu laufen mit dem Auto. Zumindest wenn man Max und Perez glauben kann. Und ja, wie du schon gesagt hast, da muss grundlegend was gemacht werden. Die Zeiten, wo Max Verstappen trotzdem es noch irgendwie aufs Podium schafft mit dem Auto, einfach weil er gut ist, die scheinen jetzt vorbei zu sein. So ein 6. Platz, rein von der Pace her, wäre es ein 7. Platz gewesen in Monza. Das tut weh. Das tut echt weh.
Man muss halt auch sagen, der Vorsprung in der Konstrukteurswertung wäre auch wesentlich größer, hätte Perez performt. Na,
das stimmt.
Auch so eine Sache. Aber gut, ja. Jetzt holt es beide Fahrer ein und der muss dringend was passieren. Und jetzt schaue ich weiter im Klassement. Das nächste Team, über das wir reden, ist Williams. Mit Alex Albon auf der 9. 2 starke, wichtige WM-Punkte.
Ja, auf jeden Fall. Also er war auf der Strecke Platz 10, aber Magnussen hatte noch eine Strafe, weshalb er dann Platz 9 war im Klassement. Aber ja, auf 9 gestartet, auf 9 ins Ziel gekommen. Vor ihm nur die 8 Fahrer aus den Top-Teams. Das ist Maximum, also wirklich...
Maximum ja, rausholt, aller wirklich Hut vorziehen vor Alex Albon hier. Einen Hut ziehe ich aber auch vor seinem Teamkollegen, nämlich auf Platz 12 Franco Colapinto. Auch gar
sehr stark.
Gar nicht so weit auseinander auf der Strecke. Ich glaube, ein Sargent war da in vielen Rennen viel, viel weiter weg von Alex Albon. Ganz bestimmt sogar. Und also für das erste Rennen von Colapinto ist das für mich ein sensationelles Ergebnis, Platz 12.
Ja, also wirklich, er ist ja auch auf 18 gestartet. Mhm. Ne? Also deswegen sehr, sehr starkes Rennen. Keinen Fehler gemacht, wirklich. Das hatte James Vowles am Ende beim Teamradio auch gesagt, das ganze Wochenende keinen Fehler gemacht. Viele Fahrer haben auch gesagt, das hatte Alex Albon auch gesagt, Monza ist natürlich ein dankbares Wochenende für neue Fahrer, weil Die Strecke kennen eigentlich alle Fahrer aus Formel 2 und Formel 3, weil Monza eigentlich so gut wie immer gefahren wird.
Nick de Vries hat da ja auch schon im Williams geglänzt.
Genau, richtig. Und in der nächsten Saison sah es da nicht so gut aus bei ihm. Also Monza, eine sehr dankbare Strecke. Kann man wenig Fehler machen, wenn man da einfach für sich fährt. Klar, so im Getümmel gerade. Start ist in Monza immer so eine Sache, weil das sehr eng ist da an der ersten Schikane. Aber sonst verzeiht Monza eigentlich relativ viel. Viele Geraden natürlich und so. Kurzes Rennen auch, dadurch, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit am höchsten ist. Aber diesen Sachen zum Trotz muss man auch sagen, von 18 auf 12 im Williams im ersten Rennen, ich glaube, das hätte der Mann so unterschrieben am Anfang des Wochenendes.
Definitiv. Und zeigt auch, glaube ich, dass er sportlich eine gute Entscheidung gewesen sein kann für den Rest der Saison.
Ja.
Zumal ja auch wieder 19 Wagen ins Ziel gekommen sind. Also
stimmt, muss man auch sehen. Kaum Fahrer ausgeschieden.
Und er hat mehrere Rennsieger hinter sich gelassen. Also das ist schon ein Statement von Colapinto. Freut mich und bin sehr gespannt, was der noch in der laufenden Saison zeigt. Der zeigt uns zumindest im nächsten Rennen nichts. Müssen wir über Platz 10 reden. Erstmal Punkt. Glückwunsch an Kevin Magnussen und zwei weitere Strafpunkte.
Ja, ja gut, er nimmt wenigstens er diesen einen Punkt mit in seinen Urlaub. Ja. Kevin Magnussen bekommt zwei weitere Strafpunkte für eine von ihm verursachte Kollision. Sie war jetzt nicht so schlimm, aber er hatte schon klar Schuld. Ja. Also er rauscht da mit stehenden Reifen rein. Es ist kein Schaden entstanden. Ich weiß gar nicht, war das gegen Pierre Gasly?
Ja, oder ein Alpine, das könnte gut sein. Ja.
Ja, ich glaube, es war gegen Gasly. Er ist ja auch nicht so wichtig eigentlich, gegen wen es am Ende war. Es war Magnussens Schuld. Er hat 10 Sekunden dafür bekommen, glaube ich.
10 Sekunden, genau. Ja.
Ich glaube, 5 Sekunden hätten es da auch getan. Gut, hätte jetzt keinen, oder doch, hätte einen Unterschied gemacht, oder? Ja, hätte vielleicht schon einen Unterschied gemacht. Er war jetzt am Ende im Klassement weniger als eine Sekunde hinter Albon, also ja, wer weiß, hätte vielleicht noch einen Unterschied gemacht, aber gut.
Stimmt, ja doch.
Ja, aber ja, es ist, wie es ist, ne? Was mehr wehtut, sind die zwei Strafpunkte. Dadurch macht er jetzt in Baku Pause und ist erst in, ich glaube, Singapur ist das übernächste Rennen. Ist erst in Singapur wieder da. Und Haas hat ja auch schon seine Vertretung bekannt gegeben. Oder weiß gar nicht, ob es schon offiziell ist, aber Olli Bärmann.
Damit, wo jeder eigentlich rechnet. Brauchen wir wenigstens nicht über Mick diskutieren, wieder eine Woche. Wäre lustig, wenn der in Haas zurückkehrt, ne?
Und, aber also das ergibt ja keinen Sinn, ne? Das ist ja.
Ja, aber Olli Bärmann sehr interessant, wenn man sich überlegt, die Strecken, die er dann dieses Jahr fahren durfte, sind Baku und Jeddah.
Stimmt, ja.
Er hat kein Kiesbett gesehen.
Ja, auch wahr. Ja, also ja, stimmt schon. Aber ja, Olli Bärmann Baku müsste er kennen aus Formel 2, Formel 3. Von daher, der wird da, denke ich mal, ja, oder mal gucken, wie er abliefert. Er saß ja im Ferrari erstmal. Jetzt hat er dann die Chance im Haas, seinem auch zukünftigen Auto. Deswegen macht es auch einfach nur Sinn, ihn das fahren zu lassen. Ne? Bin ich mal gespannt, wie er performen wird dann in Baku. Und ja, gut, Kevin Magnussen, wir haben ja auch schon drüber geredet, ne? Das wird wahrscheinlich sein letztes Jahr in der Formel 1 sein.
Ja,
hat er jetzt ein Rennen weniger. Kann damit leben, glaube ich.
Er hat sich sogar ein bisschen, ich sag mal, leicht beschwert darüber, über die Linie des Reglements mit den ganzen Strafpunkten. Er fand das nicht ganz so fair. Aber wer jetzt 12 Strafpunkte hat, glaube ich, muss sich nicht unbedingt beschweren. von daher, er war ja schon wirklich der Rüpel der Saison. Das ist so.
Ja.
Auch wenn ich ihn sehr gemocht habe, die Saison mit seinen Fights, aber ja, halt auch öfters mal über der Grenze. Und von daher, aber trotzdem finde ich, hat er irgendwie einen guten Ruf. So.
Ja, das stimmt, ja. Als er da hier, vor allem weil die Strafen, er hat ja, war das in Miami oder irgendwo hat er doch so für Hülkenberg verteidigt die ganze Zeit. Und da hat er ja auch gesagt am Ende des Rennens, ja, alle Strafen verdient, aber ich habe das halt fürs Team gemacht. Ne? Deswegen, das ist ja nicht so, ich sag mal so, der ganz alte Magnussen, der hätte das einfach nicht eingesehen und hätte gesagt, warum kriege ich da Strafen? Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen, er ist schon lange dabei, er muss da niemandem mehr was beweisen. Er weiß jetzt auch, für ihn geht es nicht mehr Richtung Fahrerweltmeister irgendwann oder so. Das sind jetzt noch so die letzten Rennen, die er mitnimmt quasi, bevor er nicht mehr in der Formel 1 ist. Und ja, ist ein bisschen unglücklich, weil er halt auch viel teamdienlich gefahren ist und sich Strafen eingehandelt hat. Aber gut, ja, macht er jetzt eine Woche Urlaub. Kann er mitleben, glaube ich.
Es ist für mich so das Bonuskapitel von ihm, seit er wieder in die Formel 1 zurück ist. Schon das war ja sehr überraschend, auch für ihn selbst vermutlich. Und von daher, dieses Bonuskapitel gestaltet er doch ziemlich interessant für uns Formel 1-Fans. Und... Ach so, ja, wo bei Haas sind, müssen wir noch über den zweiten reden. Ich wäre jetzt fast weitergegangen. Nico Hülkenberg auf der 17. Ja, geschenktes Rennen. Von der Strecke gedrängt leicht. Dann, ich sag mal, die Rache gegen den falschen Racing Bull, wo er da in Tsunoda reingekracht ist.
Aber auch ganz schön.
Ja, ist also, völlig übermotiviert. Und er hatte im Interview dann noch gesagt, er hätte auch eigentlich erwartet, dass Yuki das sieht und Platz lässt. Aber nee, also das ist schon klar Hülkenbergs Ding. Also.
Ja, also er fährt ihm ja da auch in den Seitenkasten. Ja, ne? Also das ist ja...
Da kann ja Yuki gar nichts machen und ja.
Also. Ja. Also das ist wirklich, wenn er jetzt so Vorderrad an Vorderrad, okay, aber so von hinten in, viel zu spät gebremst, mit stehenden Reifen in den Seitenkasten gerauscht, ja, weiß ich nicht.
Gebrauchtes Wochenende für ihn, aber dennoch ein Punkt für Haas lässt sich doch sehen, von daher.
Ja, genau, deswegen, dieses Wochenende war es halt mal Magnussen, ne? Sonst ist es häufig Hülkenberg, jetzt mal vertauscht Rennen. Gut, Hülkenberg, er hat auch die Strafe für bekommen. War das auch die Strafe, die dann falsch abgesessen wurde?
Nee, das war Ricardo.
Ah, das war bei Ricardo. Ah, okay, genau, dann kommen wir da gleich zu.
Gleich noch zu. Aber erst geht's noch kurz zu Aston Martin auf der 11 mit Fernando Alonso. Wirklich hauchzart an den Punkten vorbei. Und ich habe das so ein bisschen beobachtet mit den Abständen und dachte, Alonso, der kommt noch sehr nah an Albon dran, Magnussen durch die Strafe wird dann hinter Alonso versetzt. Ja, aber hier war es dann wirklich hauchzart, sonst hätte Fernando da noch einen Punkt geholt, ne?
Ja, also das wirklich, wie viel waren es am Ende? 2/10?
Ja, noch nicht mal ganz, ja. Bisschen weniger als 2/10, also wirklich, ja. So gesehen, krass. Alonso, schöne Aufholjagd, noch alles gegeben. Also, ja. Ja, schade. Also wirklich extrem schade.
Ja, das stimmt. Er ist auch auf 11 gestartet, ne? Er ist auch jetzt auf 11 ins Ziel gekommen. Gut. Die Haas haben quasi ein bisschen getauscht. Hülkenberg war ja der 10. beim Start und hat dann ja in der ersten Runde schon so viel verloren gehabt. Aber gut, ja, andere Geschichte. Lance Stroll auf 19 und damit der letzte von den Klassifizierten.
Man muss allerdings dazu sagen, der ist 3 Runden vor Schluss nochmal an die Box auf Softs.
Ah, okay.
Und der war vorher, glaube ich, so im Bereich 15 oder so, auf jeden Fall vor Bottas, meine ich, im Sauber. Auch nicht wirklich gut dabei, Stroll, das ganze Wochenende. Ich weiß nicht, warum er den Boxenstopp am Ende gemacht hat, weil die schnellste Runde hat er ja dadurch auch nicht geholt. Hätte ja eh nichts gebracht, ne, aber so, ja, für die Karteikarte oder so. Ne? Also.
Ja, wenn du eh keine Punkte holst, ne, dann kannst du das auch probieren. Wer weiß, vielleicht wollen sie noch Daten zum soften Reifen sammeln.
Gut möglich. Also von daher ist ja auch nicht verkehrt. Und hat er ja dann auch anstandslos so gemacht. Von daher eigentlich nicht Platz 19, aber trotzdem ein schwaches Wochenende von Lance. Aber auch wieder bedingt durch ein schwaches Qualifying. Ne?
Das ist ja, halt wie schon oft bei ihm. Ne? Das ist bei ihm irgendwie häufig so, dass wenn er sich zum Qualifying irgendwie verscherzt.
Weil seine Rennpace ist ja wirklich nicht schlecht dieses Jahr.
Genau, ja, ist es auch nicht. Aber wenn er dann immer da hinten, Monza jetzt auch schwer zum Überholen, muss man sagen, trotz der langen Geraden, weil das DRS nicht viel bringt, weil eh jeder ohne großen Heckflügel fährt und so. Er verhaut sich immer durchs Qualifying und dann wird es im Rennen schwer. Aber gut, ja, mal gucken, wie es weitergeht. 19, der sieht auf jeden Fall schlimmer aus, als es war, würde ich sagen.
Ja, und du hast eben schon erwähnt, wo es um Strafen ging, kommen wir jetzt zum nächsten Team, den Racing Bulls, mit Daniel Ricciardo auf der 13. Durch eine Strafe zurückversetzt, wäre eigentlich 12. gewesen. Ja, und das war bei dem alles ein bisschen verrückt. Die erste Strafe war eine +5-Strafe, wo da Hülkenberg von der Strecke oder ihm keinen Platz gelassen hat. Hat man relativ schnell dann entschieden. Lässt sich dann allerdings natürlich normalerweise gut absitzen beim Boxenstopp, so eine Strafe. Das hatte man auch vor. Allerdings war es so, dass vorne links von der Pit Crew gesehen, wenn der Wagen einfährt, hatte da kurz noch eine Hand am Auto und ja, das zählt dann als Arbeiten am Wagen und dementsprechend wurde die Strafe nicht richtig abgesessen und so hat er nochmal 10 Sekunden da drauf bekommen. Also, ja das ist hart. Schon, ja, ist maximal bitter. Klar, fürs Erstvergehen kann er was für das Vergehen kann er nichts für.
Zumal man muss ja auch sagen, ne, er hat ja die 5 Sekunden Effekte, also effektiv hat er sie ja abgesessen. Ne? Die haben ja dann trotzdem diese 5 Sekunden gewartet, weil sie dachten, es wäre alles richtig. Ne? Effektiv hat er sie abgesessen. Also es hat ihn 5 Sekunden gekostet, nur halt falsch abgesessen und dann kommen nochmal 10 drauf. Es ist maximal ärgerlich. Jetzt kann man sich natürlich fragen, er hat ja jetzt quasi schon 5 Sekunden Strafe bekommen. Warum gibt es dann nochmal eine Strafe drauf? Gut, aber wenn man jetzt sagt, ja, ist okay, dass ihr da kurz eine Hand am Auto hattet, dann macht das als nächstes jeder, dann ist es okay, dann haben alle Mechaniker eine Hand am Auto, dann ist es okay, wir setzen schon mal den Schlagschrauber an.
Wo hörst du auf, wo fängst du an, so nach dem Motto?
Genau.
Und man hat auch an der Reaktion in der Pit Crew dann gesehen, also der das Auto kurz berührt hat, wie er schon die Hände vom Gesicht zusammenschlägt, der hat genau gewusst, was er schon gemacht hat. Ja, tut mir auch ein bisschen leid, der Bursche. Und ich meine, Punkte hätte es sonst nicht gegeben, aber trotzdem muss ich sagen, in der Karre mit 15 Sekunden Strafe insgesamt im 13. Platz ist es gar nicht so schlecht.
Ja, gut.
Aber Punkte waren halt nicht drin.
Wollte gerade sagen, ich glaube, Punkte wären so oder so nicht drin gewesen. Also zwischen Colapinto und Alonso war ja dann auch nochmal über 10 Sekunden, also da wäre Ricciardo dann dazwischen gewesen. Wäre er 12. gewesen. Ja, gut, klar, ist auch nur einer ausgeschieden, muss man dann auch wieder sehen, ne? Aber gut, naja, aber auf jeden Fall besseres Rennen als Yuki Tsunoda, der andere V-Cup.
Yuki, im Qualifying unglücklich, hat mir eben gesagt, und ja gut, im Rennen, da kann er natürlich nichts für. Nach dem Schaden durch Hülkenberg muss er das Auto abstellen. Yuki ein bisschen unglücklich, auch viel Pech, so die letzten Rennen. Da geht aktuell nicht sonderlich viel bei ihm.
Das stimmt leider, ja. Und an sich Monza irgendwie, ich glaube, die hatten eine Statistik eingeblendet, er hat in Monza noch nie Punkte geholt und er ist zweimal in Monza jetzt nicht gestartet. Jetzt ist er nicht gefinished und ich glaube, einmal ist er 14. geworden oder so. Also es ist sehr, sehr schlechte Bilanz auch für ihn in Monza, die sich da jetzt fortführt. Von daher, ja, gut, gibt's nicht viel zu sagen. Er konnte nichts für, leider früh beendet das Rennen. Ja.
Muss aber an den Racing Bulls auch was passieren? Also, die müssen ein Update bringen, was sinnvoll ist, weil ich sehe da jetzt auch nicht so die großen Punkte noch, wenn das so weitergeht. Gerade wenn Williams wiederkommt mit einem Albon. Ja, gut.
Ja.
Aber wird gut, spannend.
Zum Glück. Zum Glück ist Williams noch weit weg in der Konstrukteurswertung. So, da muss man auch sagen, dass eher Haas der Gegner.
6 Punkte sind, nur weniger als die Racing Bulls. Also, das ist kein sicheres Ding.
Genau, also ich glaube, das ist so der Fight, auf den die gucken müssen. Mhm. Ich meine, Williams hat 6 Punkte, die V-Cups haben 34. Also, das ist jetzt nicht so das große Ding. Alpine 13 Punkte. Mhm. Ich denke mal auch, dass die da nicht rankommen werden. Aber Haas und die V-Cups 34-28. Das könnte noch eng werden. Mhm. Und ja, da müssen sie irgendwie nochmal schauen, dass in die Punkte kommen, die nächsten Rennen.
Auf jeden Fall. Und ja, du hast es gerade schon erwähnt. Kommen wir zum nächsten Team. Die beiden Alpines auf 14 und 15. Ja, so ein bisschen unauffällig, sage ich mal.
Ja.
Ocon hier vor Gasly. Ja, unter ferner Liefen.
Ja, würde ich. Habe ich jetzt eigentlich auch nichts zu den beiden.
Doch,
so
du hast eine Statistik zu Alpine, nämlich eine positive bezüglich des schnellsten Boxenstopps des Rennwochenendes.
Ja, stimmt.
Das hast
du
mir eben in der Pause gesagt.
Ja, stimmt, ja. Alpine, ja, stimmt. Das ist vielleicht das Highlight. Hatte ich schon ganz vergessen. Ja, 2,01 Sekunden. Schnellsten Boxenstopp des Wochenendes hat es diesmal Alpine. Ich achte da jetzt nicht so aktiv drauf, aber ich habe es eben gelesen und dachte, boah, ich glaube, Alpine habe ich da so gut wie noch nie gesehen. Mhm. Deswegen ist es mir irgendwie aufgefallen. Aber ja, das, wenn das das Highlight ist, sagt das ja auch schon viel aus. Ne?
Immerhin.
Ja.
Ja, und dann kommen wir zum erneut letzten Team, über das wir sprechen müssen.
Ja.
Allerdings im Klassement diesmal nicht ganz hinten. Valtteri Bottas auf der 16 und Guanyu Zhou auf der 18. Und ja, Bottas wieder ein bisschen besser als Zhou.
Ja, aber es ist halt wirklich da hinten im Feld.
Was wollen die beiden machen mit dem Wagen? Das ist halt
wirklich. Ja, ne,
wir können halt wirklich über Kicksau Woche für Woche nur dasselbe sagen. Wie langsam das Auto ist, also es ist traurig.
Ja, es ist wirklich, die tun mir ja fast schon leid ein bisschen. Aber ja, was willst du halt machen? Wie du schon gesagt hast, in dem Auto ist aktuell nicht mehr möglich, ne? Ja, es ist dann halt so, ne? Dann, ja.
Was mich eben traurig macht, ist, das Stand jetzt, wenn man überlegt, jetzt Lawson soll ja eh in den Racing Bull, ist Kicksauber das letzte Cockpit, was verfügbar ist.
Ja, das mit Lawson ist noch nicht so ganz unter Dach und Fach, aber ja.
Gut, Perez ist auch nochmal so eine Sache, vielleicht verschiebt sich da noch irgendwas. Aber mir würde es unheimlich leid tun, wenn nächstes Jahr ein Valtteri Bottas nicht mehr dabei wäre.
Ja, das stimmt, das ist wahr. Das wäre wirklich, da würde uns ein Charakter verloren gehen, sag ich mal. Aber ja, wird langsam eng. Ich hatte auch eigentlich gedacht, der wird sicher doch ein Cockpit finden. Aber ja, jetzt ist schon wirklich, der wird nicht in den V-Cup gesetzt werden. Nee. Da können wir uns sicher sein. Das heißt, das ist jetzt wirklich seine einzige Chance, da bei Kicksauber noch runterzukommen.
Das ist wirklich traurig.
Ja, hoffen wir mal.
Und ich glaube nicht, dass sich da leistungstechnisch groß was ändert nächstes Jahr. Ja. Dann gurkt der wieder da hinten rum. Das ist wirklich traurig. Ei, ei, ei.
Ja, naja, mal gucken. Das Beste hoffen.
Ja, können wir jetzt eh nicht ändern. Ich hoffe auf jeden Fall, irgendwas passiert noch, was den Fahrerwach betrifft. Ja, wir haben viele Baustellen halt geschlossen aktuell. Ne? Aber alles ist noch möglich. Und ja, in dem Sinne sind wir durch. Erstmal mit der Rennanalyse. Wir sind zwar jetzt schon im zweiten Kapitel bei 44 Minuten, wir packen allerdings die Awards noch dran. Ich hätte die fast vergessen. Wie immer spontan, gerade entschieden, gebe ich direkt an dich, Marc. Der Platin Award des Rennwochenendes geht an
Ferrari. Ich sage auch Ferrari als Team, weil die Strategie war gut, muss man da loben. Charles Leclerc natürlich sein Bestes dazu beigetragen, aber ich finde auch Carlos Sainz hat ein gutes Rennen gefahren. Deswegen komplettes Team Ferrari mit beiden Fahrern, mit Strategieabteilung, mit den Tifosi, die ja auch quasi Teil des Teams sind da in Monza, die Charles Leclerc zum Sieg geschrien haben. Deswegen würde ich sagen Ferrari.
Ich glaube, letztes Jahr hast du auch der Tifosi so im Gesamten den Erfolg gegeben, da erinnere ich mich noch dran. Also ich habe mich vorher so ein bisschen schon festgelegt, ich gebe es Charles Leclerc.
Ja.
Und denke, ja, es ist auch verdient in dem Sinne. Ja, jetzt das genaue Gegenteil natürlich wieder vom Platin, nämlich die Fluppe des Rennwochenendes. Und da bin ich sehr gespannt, wen du da hast.
Ja,
ich habe zwei Ideen.
Ich habe auch zwei Ideen. Da hoffe ich mal, wir haben die beiden, die gleichen Ideen und du gibst sie dann dem anderen. Also ich sag Red Bull auch als Team.
Hatte ich gar nicht in der Idee drin, aber ja, sehr gut.
Okay. Ja, genau, also Red Bull als Team, weil das, wie man jetzt eindrucksvoll gesehen hat, wie gesagt, von der Pace her wären sie eigentlich Siebter und Achter gewesen. dadurch, dass George Russell halt diesen extra Boxenstopp, Frontflügel tauschen und so weiter hatte, landet der noch auf 7 und Max dann auf 6. Aber auch 6 und 8 ist absolut miserabel für Red Bull-Verhältnisse. Mhm. Da ging nach vorne nichts. Russell war am Ende auch nur 2 Sekunden hinter Max, glaube ich. Mhm. Also Red Bull, das sieht ganz, ganz düster aus. Die müssen echt hoffen, dass es in Baku besser wird.
Jo, kann ich absolut verstehen, die Wahl. Meine beiden Ideen betrifft genau ein Team zusammen. Erstmal so Magnussen wegen Strafpunkten und alles. Aber ich meine, er hat den Punkt geholt und irgendwie wusste er, dass es passiert. Ne? Deswegen möchte ich ihn da doch nochmal kurz rausnehmen. Und ich treffe die Wahl, weil ich den Crash einfach blöd fand von ihm. In dem Fall Nico Hülkenberg.
Ja, wäre auch meine zweite Wahl gewesen, wenn ich nicht Red Bull genommen hätte. Ja, dann passt es ja so.
Mein 17. Stroll nur hinter ihm durch den Boxenstopp, dann dahinter nur ein Kick sauber, vor ihm ein Kick sauber. Also das ist halt dann auch wirklich ein geschenktes Wochenende für ihn.
Ja, absolut. Und auch selbstverschuldet, ne? Ja, also.
Deswegen. Und dann die Aussage auch Yuki gegenüber. Fand ich eigentlich unnötig, also beziehungsweise das zu erwarten. Also ja, deswegen in dem Fall leider Hülkenberg. Aber wir sehen ihn ja zum Glück noch weiter in der Formel 1 und da freue ich mich drauf.
Das stimmt,
und, und einen kleinen Respekts-Award möchte ich noch aussprechen.
Oh,
Für Franco Colapinto und das Debüt.
Ja, stimmt, ja. Also wirklich ein stabiles Debüt. Stimme ich zu. Ist auf jeden Fall gut. Bin ich auch mal gespannt, weil es ist ja jetzt, der fährt jetzt den Rest der Saison. Vom Gefühl her denke ich die ganze Zeit nur, der ist so für ein Rennen da. Ne? Ja. Weil wir hatten das vorletztes Jahr mit Nick de Vries für ein Rennen in Monza, jetzt war Behrmann dieses Jahr ein Rennen da. Irgendwie so vom Gefühl her denke ich so, der ist ein Rennen da. Aber nee, wir haben den ja für den Rest der Saison jetzt noch. Also können wir mal schauen, wie das weitergeht.
Ja, der Bursche kann sich ordentlich empfehlen. Hat das hier schon getan in Monza. Und ich denke in dem Sinne, sind wir für heute durch. Und hören uns dann zum Grand Prix in Baku. Bis zum nächsten Mal, euer Manu.
Und euer Marc.